Hallo, das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Und das Thema dieser Episode ist unbequem, unsichtbar, unterschätzt, Datenerhebung. Alle können jetzt KI, aber die Basis, die Daten können viele halt noch nicht so richtig gut. Was übersehen denn eigentlich Unternehmen immer noch bei ihrer Datenbasis? Ist die Datenerhebung wirklich überhaupt wichtig? Muss ich mich damit beschäftigen? Wie funktioniert es richtig? Und wie hilft dann diese Datenarbeit der KI? Heute gibt es mal wieder eine richtige Basis-Statistik-Episode mit Dr. Katharina Schüller. Sie klärt diese Fragen auf und ist CEO von StatUp, einer Statistikberatung und Mitglied in vielen Beiräten und Kommissionen, wie zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt, der Statis oder der Deutschen Bank. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Katharina, herzlich willkommen.
Hallo Annika, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du bist ja Statistikerin und wirklich schon ganz lange in der Statistikberatung auch unterwegs, bevor jetzt der große KI- und LLM-Hype kam. Was verpassen denn die meisten Menschen, wenn sie nur auf die KI schauen und erstmal auf die Algorithmen gucken, also was hinten rauskommen soll und eigentlich gar nicht so die Statistik im Blick haben?
Was die meisten Leute verpassen, ist die Schönheit, selbst was zu entdecken. Das war der Moment, als ich mich entschieden habe, Statistik zu studieren, denn ich habe vorher ein halbes Psychologiestudium gemacht, also bis zum Vordiplom, und konnte davor im Mathe-Leistungskurs mit Stochastik relativ wenig anfangen. Das war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum ich mich damit auseinandersetzen soll, wie man Autos auf Parkplätze verteilt oder Gummibärchen unter Geburtstagskindern. Und im Psychologiestudium hatten wir dann Statistik. Und ich wollte unbedingt gut sein und ich wollte das unbedingt hinkriegen und habe mich dann ganz tief reingekniet. Und plötzlich war so ein Moment da, wo ich verstanden habe, wie das funktioniert und wo ich dachte, wow, damit kann ich mir ja alles erschließen. Das ist ein Instrument, mit dem kann ich nicht nur untersuchen, wie Menschen sich verhalten, sondern auch viele, viele andere Dinge verstehen, die Wirtschaft verstehen, Gesundheitsthemen verstehen, technische Systeme analysieren und so weiter. Und dieser Moment zu sehen, ich habe ja einen Werkzeugkasten, der so universell ist, dass ich mir damit unglaublich vieles, unglaublich viel Wissen auf eine strukturierte Art und Weise erschließen kann oder sogar neues Wissen entdecken, das ist was, was Menschen verpassen, die sich nur mit Tools auseinandersetzen, die das alles für sie erledigen.
Mhm, ja. Und jetzt habe ich es schon geteasert. Du hast eben nach dieser Faszination in deinem Studium dann schon 2003 ein Statistikunternehmen gegründet, StatUp. Und mit welchen Fragestellungen kommen denn die Kunden zu euch, beziehungsweise welche Probleme löst ihr denn von euren Kunden?
Ja, zunächst ist es richtig und heute kann ich das auch sagen. Ich hatte damals mein Studium noch gar nicht abgeschlossen. Habe ich meinen ersten Kunden natürlich nicht verraten. Ja, aber die Probleme sind heute wie damals oft ähnlich. Also es geht darum, die richtige Methodik auszuwählen, um ein Problem zu analysieren. Es geht darum, Risiken besser zu verstehen. Es geht darum, sehr oft die Unsicherheit für die Zukunft einzugrenzen, sprich Vorhersagen zu machen, Szenarien zu modellieren und diese Szenarien gegeneinander zu gewichten. Und dann im Verlauf all dieser Fragestellungen geht es ganz oft darum, wie gehe ich eigentlich mit dem Problem um, dass meine Daten gar nicht gut genug sind? Denn ich habe selten Projekte erlebt, in denen die Datenqualität wirklich von Anfang an hinreichend
war. Ja, ich auch. Und jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, wir sind fasziniert vom KI-Hype und übersehen die Statistik und die Daten. Was ist denn so aus deiner Erfahrung, wo überspringen denn sozusagen die Kunden, die ihr habt, diese unbequemen Hausaufgaben zu Statistik und Daten und bringen auf die KI? Was übersehen die da? Was sind so die typischen Dinge, die es eigentlich noch an unbequemen Hausaufgaben zu tun gäbe, bevor man überhaupt die KI wertstiftend einsetzen kann?
Ja, zunächst glauben viele, wenn die Daten vollständig aussehen, das heißt, sehr vereinfacht gesagt, wenn in jeder Zeile und Spalte ein Eintrag steht, dann wird das alles schon in Ordnung sein. Und dabei können sich Datenfehler an ganz anderer Stelle verstecken und aus unterschiedlichsten Gründen herrühren. Und das, was ich verinnerlicht habe mittlerweile, ist, dass Datenfehler und Datenlücken was völlig Normales sind. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir hatten einen sehr, sehr großen Datensatz von einem Automobilhersteller. Da ging es um Sensordaten, die analysiert werden sollten. Und erst nach relativ langer Zeit, als die Ergebnisse einfach wirklich nicht nachvollziehbar waren, hat uns dann mal irgendjemand, mit dem wir gesprochen haben, der vor vielen, vielen Jahren mal verantwortlich dafür war, das aufzusetzen, gesagt, ja, also da gab es ein neues Software-Release und deswegen haben wir das umcodiert. Und auf einmal haben die Daten was anderes bedeutet. Das war aber nirgendwo dokumentiert. Das war nur das Wissen im Kopf einer einzelnen Person und das hat diese Auswertung so schwierig gemacht. Und wenn ich das jetzt mal verallgemeinern darf, in der Statistik haben wir dafür ein Framework, das nennt sich das Total Survey Error Framework und es kommt eigentlich aus dem Bereich der Umfragen, lässt sich aber auch in alle anderen Bereiche übertragen. Also überall, wo es um das Thema Datenerhebung geht und mögliche Fehler bei der Datenerhebung. Der erste Fehler dabei ist der Coverage Error. Der Coverage Error bedeutet, dass ich nicht alle Menschen erreiche, die ich erreichen möchte oder nicht alle Objekte beobachten kann, die ich beobachten möchte oder auch zu viele. Zu viele wäre, ich meine, telefonische Umfrage möchte eigentlich nur Privatpersonen erreichen und rufe in einem Unternehmen an. Also Coverage Error. Zweites Non-Response Error. Diejenigen, die antworten, unterscheiden sich systematisch von denjenigen, die nicht antworten, was ich ganz oft habe, wenn ich nach kritischen Themen frage, also zum Beispiel Drogenkonsum. Dann gibt es den Measurement Error oder Messfehler. Das heißt, ich habe einfach Messfehler, ich messe das Falsche, ich messe zu ungenau, ich verwende einen Proxy, der eigentlich nicht das abbildet, was mich interessiert. Also zum Beispiel die Gesundheitskosten statt der tatsächlichen Erkrankungsrate. Und wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen seltener zum Arzt gehen, dann ist das ein falscher Proxy. Und schließlich Verarbeitungsfehler, das heißt irgendwo im Verarbeitungs- oder Aufbereitungsprozess der Daten kommen Fehler rein. Und das ist ein klassisches Beispiel, dass Excel mal die Namen von Gendaten, also Mensch des menschlichen Genoms, als Datum interpretiert hat. So, und das ist dann ein typischer Verarbeitungsfehler, der passieren kann. Diese Fehler zusammen bilden eben diesen Non-Sampling-Error oder Nicht-Stichprobenfehler. Und der wird ganz häufig ignoriert, weil wir leider fast alle im Statistikunterricht lernen, Fehler ist so diese statistische Schwankung, diese Unsicherheit in den Daten. Und wie praktisch, wenn ich sehr viele Daten habe, wird dieser Fehler ja immer kleiner. Das heißt, ich brauche nur mit Big Data zu arbeiten und dann muss ich mich um den Fehler nicht mehr kümmern. Aber das blendet eben diesen Non-Sampling Error, also den Bias, die Verzerrung in den Daten komplett aus. Und das ist ganz oft ein großes Problem.
Ich glaube, das ist auch, wenn man nicht selbst schon mal Daten erhoben hat und sich Gedanken gemacht hat, woher kommen die eigentlich? Wie müsste eigentlich ein ideales Experiment aussehen, um eine Fragestellung zu beantworten, sondern einfach nur das nimmt, was in Unternehmensdaten da ist, dann kommt man vielleicht gar nicht so sehr auf die Idee, eben über das Sampling nachzudenken und habe ich eigentlich alles erfasst, habe ich die richtige Grundeinheit an Menschen beisammen. Und was ich auch noch spannend fand, was du gesagt hast am Anfang, was ich auch so reflektieren kann, das war auch meine Erfahrung. Ich war es gewohnt, aus der Wissenschaft mit OECD-Daten zu arbeiten oder mit anderen administrativen Daten, die sehr bereinigt waren, wo es Metadaten gab, die alle toll dokumentiert waren. Und habe dann eben auch die Erfahrung gemacht, in Unternehmen gibt es dann oft keine Metadaten oder die sind interpretationswürdig. Also ich selbst habe dann auch als Data Scientist da gesessen mit jemandem, der wirklich in der Praxis operativ mit diesen Daten arbeitet und mir erklärt, was haben die überhaupt für eine Range, von wo bis wo dürfen die gehen, was ist da eingetragen, ist da eine 99 oder eine 999 eingetragen, wenn es ein Fehler ist. Und dann verzerrt es natürlich Werte, ne? Dann werden die plötzlich viel größer, aber eigentlich müsste ich das irgendwie rausnehmen, diesen Wert. Also das ist vorher ganz viel Datenarbeit braucht, um überhaupt jetzt mal zur Modellierung zu kommen, da tolle Algorithmen für einzusetzen, um die dann zu interpretieren.
Ja, das wird sehr oft unterschätzt und das ist auch herausfordernd, immer wieder das Kunden zu erklären und zu sagen, wir können jetzt noch nicht anfangen, Analysen zu machen oder wir können euch mal eine prototypische Analyse machen, aber wenn ihr die anschaut, werdet ihr euch wundern, weil das Ergebnis ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Und wir müssen erstmal an die Daten ran. Auf der anderen Seite, um da mal einen kleinen Schlenker zum Thema KI zu machen, das ist schon ein Gebiet, in dem KI sehr stark helfen kann oder allgemeine Algorithmen sehr stark helfen können bei dem Thema Datenbereinigung, um eben auf die Spurensuche zu gehen und zu sagen, wie kann es denn sein, dass ich bestimmte Fehler in den Daten habe? Und was ich da aus meiner Erfahrung für sehr hilfreich halte, ist wenn Datenexperten oder Expertinnen mit FachexpertInnen sprechen und Hypothesen bilden, also Hypothesen darüber bilden, was könnte schief gehen, dass bestimmte Daten nicht erfasst werden. Wenn zum Beispiel Daten entstehen, weil Objekte gescannt werden, kann es denn sein, dass manche Objekte aus irgendwelchen Gründen nicht gescannt werden oder doppelt gescannt werden? So, wenn FachexpertInnen diese Frage mit Ja beantworten und vielleicht sogar noch erklären können, in welchen Situationen das vorkommt, dann kann ich gezielt auf Fehlersuche gehen und kann eine Hypothese, eine Vermutung darüber bilden, wie sich dieser Fehler im Datengenerierungsprozess dann in den Daten abbilden würde. Und wenn ich diese Muster finde, habe ich meine Hypothese bestätigt, da ist dieser Fehler entstanden. In dem Fall wäre es dann vermutlich entweder ein Coverage-Fehler oder ein Non-Response-Fehler. Und dann kann ich Werkzeuge anwenden, um diese Fehler zu korrigieren. Und das muss ich nicht mehr manuell machen, sondern das kann ich mit Hilfe von Algorithmen machen. Und da können moderne Methoden aus Machine Learning und KI schon sehr stark helfen, auch Zeit zu sparen oder nach solchen Mustern zu suchen.
Das finde ich total spannend. Kannst du da so ein paar Beispiele nennen, mit was ihr da konkret arbeitet? Weil die KI, die hilft, ist jetzt sehr allgemein.
Ja. Also wir nutzen ganz gern ein Werkzeug, das nennt sich Self-Organizing Maps oder selbstorganisierende Karten. Da haben wir uns auch unsere eigenen Tools dafür gebaut und hatten einen Fall, da ging es um Kliniken. Also es ging um die Analyse von der, also die, oder die Fragestellung war, ob sich die Dosis von Medikamenten bei Sepsis, von der Medikamentengabe unterscheidet bei Männern und Frauen und auch in der Wirkung, also ob sich der Spiegel verändert und ob tatsächlich die Ärzte und Ärztinnen darauf angemessen reagieren. Wir hatten also dazu sehr, sehr viele Daten, Blutparameter, alle möglichen anderen Daten noch aus verschiedenen Kliniken, also 3 Kliniken insgesamt. Und bevor wir diese Kliniken aggregiert haben, die übrigens den Datensatz im exakt gleichen Format geliefert haben, haben wir mithilfe dieser Self-Organizing Maps uns angeschaut, wie eigentlich sich bestimmte Muster verhalten. Also selbstorganisierende Karten projizieren einen hochdimensionalen Raum mit 20, 30, 100 verschiedenen Merkmalen runter in eine zweidimensionale Karte, die dann farbig ist und wo ähnliche Beobachtungen nah beieinander sind. Und man kann die dann analysieren, um Muster zu sehen. Was wir da gesehen haben, ist, dass diese Karten für die 3 Kliniken komplett unterschiedlich aussahen. Das war die erste interessante Erkenntnis, die auf die Datenqualität ging. Und da haben wir eben festgestellt, dass einerseits die Art, wie diese Medikamente gegeben worden sind, sich unterschieden hat. Und dass andererseits aber auch der Zeitpunkt, an dem die Dosis gemessen wurde, unterschiedlich war. Also im ersten Fall war es so, manche Kliniken haben eine kontinuierliche Dosis gegeben, also über den Tropf. Und manche haben in bestimmten Zeitabständen die Dosis verabreicht. Und dann wurde mal nach 8 oder mal nach 12 Stunden der Spiegel gemessen. Das war den Daten aber nicht anzusehen. Erst durch diese sehr visuelle Mustererkennung konnten wir das Problem dann auch finden. Und das Zweite, was man mit diesen Karten machen kann, ist, dass ich komplexe Korrelationsstrukturen entdecken kann in den Daten. Also dass ich beispielsweise sehe, dass bestimmte Korrelationen eben nur in einzelnen Teilgruppen auftreten und in anderen nicht. Und dafür muss ich aber nicht erst mühsam suchen, sondern ich bekomme das quasi automatisch geliefert. Sonst könnte ich ja sagen, ja gut, dann mache ich halt Subgruppenanalysen und dann finde ich das schon. Aber super mühsam. Es ist viel einfacher, wenn ich ein Tool habe, was mir das auf einen Blick und wirklich wörtlich gesehen auf einen Blick zeigt.
Und man weiß ja vielleicht auch noch gar nicht, welche Subgruppen es alles geben könnte. Also man kann ja dann wieder überlegen, okay, es gibt verschiedene Kliniken oder verschiedene Altersklassen von Patientinnen oder verschiedene Geschlechter, aber es, weiß ich nicht, vielleicht unterscheiden die sich ja auch nach dem Stockwerk, auf dem sie liegen oder nach behandeltem Arzt oder nach Uhrzeit. Also es gäbe ja hunderte und tausende Kombinationen, die man durchprobieren müsste wahrscheinlich, auf die man vielleicht auch gar nicht kommen würde, die dann automatisch gezeigt werden.
Genau, oder das, was du gesagt hast, die Kombination ist das möglicherweise. Also wenn ich mir das vorstelle beispielsweise bei einem Energieversorger, dann ist es ja nicht alt oder jung oder Mann oder Frau, was darüber entscheidet, welchen Tarif jemand bevorzugt, sondern es sind vielleicht bestimmte Personas, bestimmte Interessensgruppen, also eine bestimmte Gruppe, die in einem bestimmten Viertel lebt, vielleicht eher in einem kleinen Haushalt lebt, relativ gut verdient, etwas jünger ist oder vielleicht in mittlerem Alter oder so. Und dann sagt, es sind Menschen, die sind relativ wohl situiert und sind aber auch interessiert an Umwelt. Und die sind diejenigen, die den Umwelttarif kaufen würden. Das sehe ich aber nicht, wenn ich nur nach einem einzelnen Merkmal Subgruppenanalysen durchführe.
Okay, sehr spannend. Jetzt sind wir schon ein bisschen dran eingestiegen, was man mit der KI machen kann bei der Datenanalyse. Kannst du denn beobachten, was sich in Unternehmen so in den letzten gut 20 Jahren verändert hat, was die Datenanalyse und KI angeht? Also natürlich sind jetzt alle ganz motiviert, das jetzt einzusetzen. Aber siehst du, welche Fortschritte die gemacht haben und wo immer es noch es hängt, wo sie noch nicht so fortgeschritten sind, wie sie hätten sein können?
Aber mir fällt darauf so eine typische Politikerantwort ein, nämlich zu sagen, vor 20 Jahren hatten wir ein Erkenntnisproblem, heute haben wir ein Umsetzungsproblem. Und was ich beobachte, ist, dass es gibt eigentlich niemanden mehr, der nicht verstanden hat, dass in den Daten oft riesiges Potenzial steckt, um mehr über das eigene Unternehmen zu lernen, über den Markt, über die Wettbewerber, Unsicherheiten zu reduzieren und damit bessere Entscheidungsgrundlagen zu bekommen. Aber die Frage, die sich viele stellen, ist, wie fange ich überhaupt an? Wie aufwendig ist das Ganze? Wie schnell bekomme ich überhaupt Ergebnisse? Und auch, wann höre ich auf? Also höre ich auf, wenn ich mein erstes Dashboard habe, oder geht es dann eigentlich erst richtig los? Und wie organisiere ich das denn ganz konkret? Soll ich dann eine Person haben? Hole ich mir eine Beratung rein? Mache ich eine Abteilung? Dezentralisiere ich das? Mache ich vielleicht auch fluide, agile Ansätze, wo es ein, zwei, drei ExpertInnen gibt und das dann eher so einen Laborcharakter kriegt, wo temporär dann Leute aus den Fachbereichen dazukommen, um Probleme mal zu lösen? Also das ist das sind die vielen, vielen Fragen, die dabei immer wieder auftauchen. Da geht es eigentlich seltener um technische Fragen, sondern um organisatorische Fragen.
Und was rätst du dann diesen Menschen, die das fragen?
Erstmal sich Gedanken zu machen, was denn die wirklichen Herausforderungen sind, die echt was bringen würden. Also wenn wir das lösen würden, was würde euch wirklich weiterbringen? Und dann zu experimentieren und klein anzufangen. Und das ist auch das, was ich versuche, in jedem Fall, wo es möglich ist, nicht nur mit der Chefebene oder Chefinnenebene zu sprechen, sondern auch reinzugehen ins Unternehmen und zu verstehen, wie kommen denn diese Daten zustande und wer nutzt diese Daten. Ich habe da ein Beispiel aus dem Bereich öffentlicher Sektor, wo wir einen sehr großen Kunden haben, und zwar ist es der Deutsche Zoll. Und das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir das als Forschungs- und Entwicklungsprojekt machen, gemeinsam mit einer Hochschule, mit der DHBW in Stuttgart, und dass wir eine Forschungsbegleitung deshalb dabei haben, um zu verstehen, wie gelingt eigentlich dieser Change-Prozess hin zu einer Daten- und in dem Fall sogar KI-gestützten oder informierten Organisation. Denn da geht es um das Thema, wie KI dem Zoll bei der Risikoanalyse und der Lageanalyse helfen kann. Jetzt hätten wir auch hingehen können und sagen können, hey, wir bauen euch da eine ganz tolle Plattform und die verkaufen wir euch und das ist alles super und auf europäischen Servern und bla 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 bla, diesen ganzen Marketing-Sprech. Was wir gemacht haben, ist, wir sind mitgegangen mit Zollbediensteten im Dienst an den Flughäfen mehrere Wochen lang, um zu erleben, wie ist eigentlich deren Arbeitsalltag und mit denjenigen zu sprechen, die die Systeme später nutzen sollen. Denn es gibt eine große Herausforderung, gerade bei so technologischem Wandel in großen Unternehmen, wo der Abstand zwischen der obersten Ebene und denjenigen in Anführungszeichen ganz unten halt relativ groß ist. Und das nennt sich funktionale Devianz. Und funktionale Devianz passiert, wenn sich Menschen überrollt fühlen durch irgendwas Neues, was reinkommt, durch Technologie, wenn sie sich dadurch entmachtet fühlen, wenn sie nicht verstehen, wozu das gut sein soll, wenn sie vielleicht auch Angst haben, dass das, was sie können, auf einmal nichts mehr wert ist. Und mal ehrlich, also wenn ich seit 30 Jahren im Zoll im Dienst wäre, dann hätte ich auch keine Lust mehr, von dem Computer sagen zu lassen, was ich eigentlich am nächsten Tag tun soll. Und das gilt es eben zu überwinden. Das heißt, wir haben mit denen gesprochen und haben dann deren Vorschläge und deren Anregungen wieder mitgenommen in das Meeting mit der Leitungsebene und haben gesagt, was ihr eigentlich braucht, ist erstens, zweitens, drittens. Wir hatten 12 Vorschläge für Use Cases, haben uns dann geeinigt, 3 davon weiterzuentwickeln und diejenigen, die uns die Impulse gegeben haben, nämlich die Zollbediensteten vor Ort, von Anfang an mit einzubinden. Was heißt das konkret? Wir haben von dem Moment, wo wir die erste Version des Dashboards prototypisch auf einem Server stehen hatten, haben wir Leute eingeladen aus dem Zoll, aus der täglichen Arbeitspraxis und haben gesagt, guckt euch das bitte an, probiert alles durch, hier ist ein Feedback-Formular, erreicht ihr ganz oben in der Menüleiste, wenn euch was auffällt, wenn euch die Farbe nicht gefällt, wenn euch die Schrift zu klein ist, wenn ihr eine Grafik nicht versteht oder noch eine Filtermöglichkeit braucht, schreibt uns. Und wir haben es geschafft, nahezu alles innerhalb von 48 Stunden umzusetzen. Und es hat uns so eine Glaubwürdigkeit verliehen, dass das jetzt massiv beiträgt dafür, dass dieses Projekt erfolgreich ist. Natürlich ist es technisch auch sehr cool, was wir da gebaut haben. Also ich am allerwenigsten, das war mein Team. Aber die eigentliche Leistung war, so viele Menschen davon zu überzeugen, dass sie diesen Weg mit uns gehen wollen. Darauf bin ich wirklich wahnsinnig stolz, dass das geklappt hat.
Du erwähnst es ja in deinem Buch, Daten sind Macht. Das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wenn da jemand nochmal genauer nachlesen will, können sie oder er das tun. Und genau, dieser Ansatz, mit den Usern frühzeitig zu sprechen und ein Change Management auch zu machen, Ängste abzuholen. Ich glaube, das ist schon in Unternehmen ganz gut angekommen. Der Begriff Change Management auch oft bekannt. Dass man das machen sollte. Oft wird da dann nicht genug Geld und Zeit rein investiert, das wirklich auch zu tun. Und das finde ich schon was Tolles ist, was Unternehmen tun, da vor Ort mal zu gucken. Ich selbst kam ja mal aus der Wissenschaft und da war ich sehr weit weg von denjenigen, die das wirklich betrifft, wenn ich mit meinen großen Datensätzen geforscht habe. Da wären bestimmt auch noch ein paar Erkenntnisse bei rumgekommen, wenn ich mal vor Ort gewesen wäre. Genau, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gesprochen und ich habe immer eine Frage, die ich zum Abschluss stelle, nämlich, was können denn unsere Zuhörerinnen aus dem Gespräch jetzt für ihren Alltag mitnehmen? Jetzt kommen wir wieder dahin zurück, wo wir am Anfang waren, vielleicht zu deiner Begeisterung, die du im Studium entdeckt hast.
Ja, was können ZuhörerInnen mitnehmen? Kritisch hinterfragen und merken, dass es Spaß macht. Also nicht sich einfach eine Zahl präsentieren lassen, sondern fragen, wo kommt die Zahl her? Was steckt dahinter? Kannst du mir erklären, wie die sich zusammensetzt? Mit was steht diese Zahl in Bezug? Was bedeutet diese Zahl? Also abschätzen lernen, educated guessing, zu verstehen, diese Zahl in ein, also zu üben, diese Zahl in ein eigenes mentales Modell meiner Welt einzuordnen, ja, und die nicht einfach nur hinzunehmen. Das hilft sehr. Also immer wieder diese Frage, was bedeutet das eigentlich konkret? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Arbeit? Welche Konsequenzen entstehen, wenn diese Zahl stimmt und wenn vielleicht noch andere Rahmenbedingungen gegeben sind? Das sind die relevanten Fragen, denn ansonsten steht diese Zahl einfach da, wird aber von der Information nicht zum Wissen oder gar zum Handlungswissen. Und am Ende geht es darum, dass wir ins Handeln kommen. Dafür ist Datenanalyse da, dafür ist KI da und nicht einfach nur, um irgendwelche schönen bunten Bildchen oder tollen Texte zu produzieren.
Wunderbar. Vielen Dank für diese Erinnerung und vielen Dank, dass du heute zu Gast bei der Datenaffäre warst.
Danke dir.
Das war die Episode Unbequem, unsichtbar, unterschätzt, Datenerhebung. Katharina und ich sprachen über die unterschätzte Datenbasis für all die fancy KI-Algorithmen. Darüber, wie Daten nicht nur bereinigt werden müssen, sondern auch eben sogar man noch vorher ansetzen muss. Wo kommen die Daten eigentlich her? Was wäre das ideale Experiment? Welche Fehler können dabei auftreten? Sie sprach vor allen Dingen über den Total Survey Error und ein Framework, das sie gerne praktischen Unternehmen anwendet. Sehr spannend fand ich auch ihre Empfehlung, mal physisch dahin zu gehen, wo die Daten entstehen, also mit den Menschen zu sein, die operativ die Arbeit machen, wo die Daten entstehen, um die Daten besser zu verstehen und auch schon mal um Change-Management-Maßnahmen anzustoßen, also diejenigen, die dann später die Daten- und KI-Anwendungen nutzen, einzubinden. Wie besprochen, packe ich euch den Link zu Katharinas Buch »Daten sind Macht« in die Shownotes und auf datenaffäre.com. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert die Datenaffäre gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, lasst eine Bewertung da und erzählt's weiter. Schreibt mir gerne, welche Fragen ihr rund um Daten und KI habt und womit wir uns noch beschäftigen können. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.